Willkommen zu einer neuen Episode von Inside Military Business. Wir sprechen über ein Thema, das für viele Unternehmen im Verteidigungs-, Sicherheits- und Technologiesektor zunehmend an Bedeutung gewinnt: Geheimschutz. Steigende Verteidigungsinvestitionen, neue sicherheitskritische Technologien und eine zunehmende Anzahl klassifizierter Projekte führen dazu, dass der Zugang zu sensiblen Informationen stärker reguliert wird. Für Unternehmen bedeutet das, wer an sicherheitsrelevanten Projekten teilnehmen will, muss die Anforderungen des Geheimschutzes erfüllen. Doch was genau steckt dahinter? Wo beginnt Geheimschutz? Und wie gelingt Unternehmen der Einstieg in dieses System? Genau darüber sprechen wir. Mit Ulrich Kompass von der WIMCOM, mit einer starken strategischen und technologischen Perspektive auf den Markt. Wir beleuchten Grundlagen, Strukturen und die praktische Umsetzung. Inside Military Business, der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military und hier erklären wir, wie es funktioniert. Und damit erst einmal herzlich willkommen im Podcast-Studio, lieber Ulrich. Schön, dass du da bist. Grüße dich. Hallo.
Tom, grüß dich. Bin froh, dass ich hier bin.
Sehr, sehr spannendes Thema. Wenn man aktuell auf sicherheitskritische Projekte schaut, dann spielt der Geheimschutz eben eine ganz zentrale Rolle. Was versteht man konkret überhaupt unter Geheimschutz und wo beginnt Geheimschutz eigentlich?
Genau, also Geheimschutz ist, wie du schon richtig gesagt hast, ein Thema, was auch gerade die Wirtschaft immer mehr umtreibt. Worum geht es im Kern? Im Kern geht es darum, dass aus einem staatlichen Sicherheitsinteresse Informationen dort geheim gehalten werden müssen, wo es eben auch, und jetzt bleibe ich mal bei der Bundeswehr, der Projektleiter für seine Projekte auch genauso vorsieht. Das heißt also, wir unterscheiden hier diese Art von Geheimschutz gegenüber den unternehmerischen Geheimschutz. Also wir kennen das oft in Unternehmen, wo auf Folien abgedruckt ist, firmenvertraulich. Das hat mit unserem Thema Geheimschutz gar nichts zu tun. Das trennen wir jetzt mal sauber in das, was die Firmen selber als geheim ansehen und was sie vertraulich behalten wollen, und dem, wo der öffentliche Auftraggeber sagt, weil du einen VS-Auftrag bekommst, liebe Industrie, sage ich dir genau, welche Daten, welche Produkte, welche Dokumente wie zu behandeln sind im Bereich des Geheimschutzes.
VS, hast du gerade gesagt, steht für?
Verschlusssachen.
Verschlusssachen.
Genau, ne? Das wird uns heute noch öfter passieren. Genau. Denn in der Einstufung ist es ja so, dass wir VS vertraulich kennen. Ja, das ist schon eine Einstufung, die eine große Rolle hat, eine große Relevanz, weil wir in der Regel am ehesten damit zu tun haben, wenn es um Projekte geht mit der Bundeswehr. Und dann geht es um geheim, streng geheim. Es gibt aber auch eine sehr niedrige Einstufung, die nennt sich offen. Und was ich noch vergessen habe, ist vertraulich, das kommt noch dazwischen. Das heißt also, um jetzt mal in der Reihenfolge zu bleiben, wir haben offen, wir haben VS-NFD, also VS nur für den Dienstgebrauch, vertraulich, geheim und streng geheim.
Das sind schon mal die Klassifizierungen, damit wir so ein bisschen auch ein Bild bekommen davon, welche Breite das Ganze auch hat. Für welche Unternehmen ist Geheimschutz heute tatsächlich relevant?
Für Unternehmen, die mit von dem öffentlichen Auftraggeber mit VS-Aufträgen bedacht werden. Und das ist ein ganz zentrales Thema. Der Projektleiter, ich bleibe jetzt mal in unserer Rüstungswelt, der Projektleiter im BAAINBw legt für sein Projekt genau fest, welche Teile seines Projektes wie hoch eingestuft sind. Und das macht er in einer sogenannten VS-Einstufungsliste. Und damit gibt er quasi der Industrie vor, wie sie welche Bestandteile des Projektes zu handeln haben im Bereich des Geheimschutzes. Also es können Teile geben, die sind offen. Es gibt Teile, die sind schon VS-NFD eingestuft. Da fängt das schon an mit dem Geheimschutz. Nämlich gerade im IT-Bereich haben wir schon die ersten Auflagen. Oft wird das dann erstmal mit einer Eigenerklärung geregelt. Das heißt also, die Firma unterschreibt ein Papier, in dem sie sich dann quasi auch verpflichtet, bestimmte Regeln einzuhalten. Und ab VS vertraulich, da beginnt der sogenannte Geheimschutz in der Wirtschaft. Da wird es dann ganz formal, da kommt das BMWE, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ins Spiel. Und die werden dann, wenn der VS-Auftrag an ein Unternehmen vergeben worden ist, dann gebeten, mit diesem Unternehmen dann in Kontakt zu treten, um dann entsprechend einen sogenannten öffentlich-rechtlichen Vertrag zu schließen, der dann das Unternehmen verpflichtet, die Regeln des Geheimschutzes auch einzuhalten. Und zwar sowohl im personellen als auch im materiellen Geheimschutz.
Kannst du verstehen, dass es Laien gibt, die glauben, warte mal, mit der Bundeswehr oder mit Militär, das muss doch alles Verschlusssache sein. Das muss doch alles irgendwie dem Geheimschutz unterliegen. Und es gibt trotzdem Themen, die offen sind?
Ja, das ist auch deswegen wichtig, weil es eben Informationen gibt, die gerade im Rahmen der, ich mache mal ein Beispiel, im Rahmen der Angebotserstellung natürlich eine Relevanz haben. Also wenn ich bereits in der Phase der Angebotserstellung Informationen schon vertraulich und höher einstufe, dann beschränke ich dann mit natürlich naturgemäß den Wettbewerb, nämlich um die Unternehmen, die noch nicht im Geheimschutz sind. Deswegen versucht man natürlich nach Möglichkeit, die Information, die dann geteilt wird in der Phase der Angebotserstellung, noch weitestgehend offen zu halten. In Teilen sind die dann VSNFD auch schon eingestuft, aber das ist dann, ich sag jetzt mal, eine Ebene, in der man sich durchaus noch bewegen kann. Wenn es dann zum Projekt kommt, also der Zuschlag erteilt ist und der Auftragnehmer seine Arbeit beginnt, dann ist dann in der Regel, sind auch Teile des Projektes höher eingestuft und dann beginnt das auch sehr schnell mit dem Geheimschutz, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Dann kommt das BMWE ins Spiel und dann muss das Unternehmen formal in diesen Geheimschutz aufgenommen werden und dann werden Personen überprüft, dann muss die Infrastruktur angepasst werden mit Schutz- und Sicherheitszonen und dergleichen mehr. Also da kommt eine ganze Menge auf die Industrie dann zu.
Das wäre dann genau die nächste Frage. Also wie komme ich überhaupt in dieses Thema rein? Wie kann mein Unternehmen ganz konkret in die Geheimschutzbetreuung aufgenommen werden? Sind das die Dinge, die du gerade schon angesprochen hast?
Eines muss man dazu sagen, vom Geheimschutzhandbuch, und das ist ja die Grundlage dessen, worüber wir reden, ist es so vorgesehen, dass ein Unternehmen erst den VS-Auftrag bekommt, erhält und dann erst, wenn es bis dato noch nicht im Geheimschutz ist, dann eben in den Geheimschutz aufgenommen wird. Und diesen Antrag stellt in dem Fall im Normalfall dann eben auch der öffentliche Auftraggeber beim BMWE. Es gibt noch einen anderen Tatbestand. Es können auch Unternehmen diesen Antrag stellen, die bereits im Geheimschutz aufgenommen wurden, die einen Unterauftragnehmer benötigen, der eben dann auch in den Geheimschutz aufgenommen werden muss. Diese Möglichkeit besteht auch. Also der Antragsteller ist in der Regel der öffentliche Auftraggeber, kann aber im Ausnahmefall auch eben ein Industrieunternehmen sein, das sich bereits im Geheimschutz bewegt. Und grundsätzlich kann man sowas aber nicht auf Vorrat machen. Das heißt also, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt mal vorsorglich in Geheimschutz reingehen für den Fall, dass ich irgendwann einen VS-Auftrag bekomme. Das funktioniert nicht. Sondern es muss erst der VS-Auftrag sozusagen im Raum stehen und dann erst beginnt die Aufnahme in den Geheimschutz.
Kannst du die Aufteilung in personellen und materiellen Geheimschutz mal erläutern? Da gibt es ja, ja Unterschiede.
Also personeller Geheimschutz, wie der Name das schon beinhaltet, es geht um Personen, die in den Geheimschutz dann entsprechend aufgenommen werden sollen. Und da ist das Verfahren so, dass es eine Sicherheitsüberprüfung gibt. Das kennen wir, also die im militärischen Bereich, also beim Militär schon mal waren, die wissen, dass es dort genau diese vergleichbaren Prozesse gibt. Also jeder Soldat ist im Grunde genommen sicherheitsüberprüft. Da gibt es ja unterschiedliche Stufen, Ü1, Ü2 oder Ü3. Und dann ist es eben so, dass die Personen dann durch das Unternehmen bestimmt werden, die in diesen Geheimschutz aufzunehmen wären. Dann müssen die Formulare ausfüllen. Das Ganze wird dann ans BMWE geschickt und die schicken das dann an die Verfassungsschutzbehörden der Länder, in denen das Unternehmen sozusagen disloziert ist. Und die übernehmen dann quasi dann den Großteil auch dieser Sicherheitsüberprüfung selbst. Und vielleicht mal auf der Zeitachse, das muss man sich so vorstellen, eine Ü1, da benötigen wir in der Regel 6 bis 9 Monate. Bei der Ü2 sind es dann schon bis zu einem Jahr. Und bei einer Ü3 kann das auch locker 1,5 Jahre dauern. Und deswegen ist es gut zu wissen, dass eben diese Vorläufe nötig sind, um sich Personal sicherheitsüberprüfen zu lassen, um selber auch mit Blick auf die Projektlaufzeit besser beurteilen zu können, was bedeutet das für mich als Unternehmen? Welche Mitarbeiter kann ich schon frühzeitig in einem Projekt arbeiten lassen und wo muss ich noch warten, bis die Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen ist?
Es bewegt sich gerade sehr viel. Viele Prozesse werden schneller. Glaubst du, dieser Prozess wird sich auch noch verändern? Weil das sind ja schon lange Zeiten.
Ja, der Prozess hängt aber an Personenkapazitäten und der wird sich nur dann deutlich beschleunigen, wenn auf der Seite derjenigen, die die Überprüfungen durchführen, mehr Personal zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, das ist im Moment genau das Problem, das Nadelöhr, in dem wir uns alle bewegen. Wie das gelöst wird, kann ich heute noch gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass das ein Engpass ist bei den Sicherheitsüberprüfungen. Und ich bin mir auch sicher, dass sich da schon viele schlaue Leute Gedanken dazu machen, wie man das lösen kann. Im Moment sehe ich das eher so auf der personellen Seite. Sie brauchen einfach mehr Ressourcen auf der Bundes- und Länderebene, um einfach diese Anzahl von Sicherheitsüberprüfungen überhaupt zu bewerkstelligen.
Blicken wir mal wieder auf die Unternehmen. Geheimschutz wirkt sich eben auf verschiedene Bereiche in dem Unternehmen selber aus. Welche Unternehmensbereiche werden vom Geheimschutz beeinflusst und vor allem mit welchen Kosten ist überhaupt zu rechnen?
Ja, das ist so eine Sache. Also ich sag immer, weil wir auch selber diese Schulungen durchführen und auch die Unternehmen in den Geheimschutz dann begleiten, wenn es durch die Unternehmen auch gewünscht ist. Beim personellen Geheimschutz ist es erstmal so, da fallen per se erstmal keine Kosten an. Außer die natürlich für die eigenen Ressourcen, um eben die Formulare ausfüllen zu lassen, die Formulare vorzuprüfen und dann entsprechend auch beispielsweise auch den Sicherheitsbevollmächtigten erstmal zu intronisieren, wenn ich so sagen darf. Das ist eine feste Position in einem Unternehmen, die ich haben muss, wenn ich in den Geheimschutz will. Und das empfiehlt sich auch, jemanden als zentrale Instanz in einem Unternehmen zu haben, der diese Themen kennt, der auch diese Prozesse steuert im personellen Geheimschutz, weil später, wenn ich so sagen darf, die Überprüfung stattgefunden hat, dann müssen die Menschen auch ermächtigt werden und all diese Prozesse finden dann über den Sicherheitsbevollmächtigten statt. Insofern, im personellen Bereich sind die Kosten in Anführungsstrichen überschaubar. Im materiellen Bereich, da kann es sehr schnell teuer werden, weil ich Infrastruktur möglicherweise anpassen muss, weil die Logik ist immer die gleiche. Ich muss im Geheimschutz darauf achten, dass nur die Menschen mit Informationen in Verbindung kommen, die damit auch unmittelbar zu tun haben sollen, aus dem Projekt heraus. Und das legt der Projektleiter im Unternehmen fest. Das bedeutet aber auch umgekehrt, dass ich Schutzzonen und Sicherheitsbereiche einrichten muss, wo nur diese Mitarbeiter dann auch Zutritt erhalten. Das heißt, ich muss im Grunde genommen organisatorisch Unternehmensbereiche abspalten, rein räumlich, um einfach sicherzustellen, dass die Mitarbeiter, die nicht in diesen VS-Aufträgen arbeiten, auch keinen Zutritt erhalten.
Kann ich so eine Geheimschutzbetreuung im Vorfeld sinnvoll vorbereiten?
Also ich kann mir schon viel Gedanken dazu machen, wie ich die Räumlichkeiten gestalte, wenn ich weiß, wenn ich VS-Aufträge in Zukunft abarbeiten möchte, wo das in welchen Unternehmensbereichen das stattfinden soll, kann ich mir im Vorfeld schon viele Gedanken machen. Ich kann mir personell die Gedanken machen, welche Mitarbeiter dafür grundsätzlich geeignet sind, weil es gibt natürlich nach der sogenannten Staatenliste auch Voraussetzungen, die Mitarbeiter im Sinne ihrer Herkunft erfüllen müssen, um eben überhaupt in die Sicherheitsüberprüfung zu kommen. Und im Infrastrukturbereich ist es eben so, wenn ich tatsächlich neue Bereiche plane, dann ist es schon eine gute Idee, sich rein von den Abläufen her zu überlegen, wo richte ich Sicherheitsbereiche, Schutzzonen ein, wo habe ich Videoüberwachung, wo habe ich andere, die Anbruchmeldeanlagen, all diese Dinge, die müssen natürlich vorgedacht werden und die kommen unweigerlich, wenn ich in den Geheimschutz komme, auf mich zu. Da wird das BMWE auch selber nochmal sehr kompetent Auskunft darüber erteilen, wenn jemand in den Geheimschutz aufgenommen wird, was genau zu tun ist. Aber das Geheimschutzhandbuch, das im Internet ja öffentlich zugänglich ist, gibt dazu schon wertvolle Hinweise und da kann man sich auch schon mal erstmalig vororientieren.
Ein wichtiges Element für den Einstieg kann das sogenannte RECOFA-Verfahren sein. Kannst du uns das mal erläutern, was sich hinter diesem Verfahren verbirgt, Ulrich?
Ich versuche das mal genauer auseinanderzuziehen. Dieser Begriff, die Regelung zur Kontrolle und Freigabe von Personen für den Umgang mit Verschlusssachen, bedeutet, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass Unternehmen in die Geheimschutzbetreuung aufgenommen werden können, nicht direkt über das BMWE, sondern über ein bereits in der Geheimschutzbetreuung befindliches Unternehmen. Das heißt also, wenn ich Unterauftragnehmer eines großen Systemhauses bin, dann hat das Systemhaus die Möglichkeit, mich über seine Geheimschutzbetreuung quasi aufzunehmen. Und damit entlastet es das BMWE in dieser Aufgabe zunächst einmal, betrifft aber nur, und das muss man ganz deutlich auseinanderhalten, nur den personellen Geheimschutz. Wenn ich in den materiellen Geheimschutz rein muss, dann bin ich unweigerlich direkt beim BMWE. Aber das RECOFA-Verfahren ist im Grunde genommen ein, ich nenne das jetzt mal einfacheres und schnelleres Verfahren, das dann einem Unterauftragnehmer eines großen Systemhauses oder eines Hauptauftragnehmers der Bundeswehr, der sich bereits im Geheimschutz befindet, mich mit in seinen Geheimschutz quasi betreut.
Das klingt nach einem sehr guten Verfahren und sehr wertvollen Verfahren, oder?
Hat sich auch bewährt, weil wir damit deutlich schneller werden, ja.
Wie unterstützt die WIMCOM ganz konkret Unternehmen, die sich über den Geheimschutz informieren wollen? Du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Es klingt wie alles im Military Business sehr komplex und man braucht Experten wie euch.
Was wir am Anfang machen, ist, dass wir natürlich entweder über die Schulung erstmal einsteigen. Also wir haben eine halbtägige Schulung zum Thema Geheimschutz in der Wirtschaft, wo wir den Unternehmen genau diese Grundlagen erstmal vermitteln. Ja, wo wir den Unternehmen auch erstmal erklären, was bedeutet das eigentlich, im Geheimschutz zu sein? Und wenn ich es denn bin, was bedeutet das für mich im personellen, auch im materiellen Bereich? Und wenn es dann weitergeht, wenn die Unternehmen dann konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass sie in den Geheimschutz aufgenommen werden sollen, egal ob das Rekofa ist oder direkt über das BMWE in diesen Geheimschutz aufgenommen werden, dann begleiten wir diesen Prozess auch. Da, wo es gewünscht ist, also manchmal ist es so, dass wir viel aus der Praxis natürlich auch Ratschläge geben können, wo wir sagen, okay, gerade auch wenn es um Unternehmensbereiche geht, die als Sicherheits-, als Schutzzonen eingerichtet werden. Wir haben oft das Thema Verwahrgelasse, das ist ein sehr sperriger Begriff für den Tresor. Ja. Da kommen schon die ersten Fragen. Was für eine Art von Tresor soll das denn sein? Gibt es bestimmte Zertifikate, die der erfüllen muss? Und dann geben wir natürlich erste Hinweise, welche Produkte überhaupt zugelassen sind. Und das hilft den Unternehmen natürlich schon in der Einordnung.
Wenn die Unternehmen dann vor dir sitzen und es diese erste Schulung gibt und zum ersten Mal darüber gesprochen wird, schaust du dann oft in verwunderte Gesichter und vielleicht auch manchmal respektvolle, ängstliche Gesichter, weil da was ganz Neues auf sie zukommt?
Also ängstlich nicht, aber da werden sich die Unternehmen erstmalig dieser Aufgabe bewusst. Und Respekt ist das richtige Wort. Also ich glaube, dass man Respekt vor dieser Aufgabe hat, aber natürlich auch Respekt vor der Tatsache, dass es einfach sein muss, weil der Staat natürlich ein originäres Interesse hat, dass seine Informationen, die in Projekten auch genutzt werden, sicher sind und nur an die verteilt werden, die unmittelbar mit diesen Informationen auch wirklich arbeiten sollen, weil sie eben entsprechend sicherheitsüberprüft sind. Insofern sage ich jetzt mal viel Respekt vor der Aufgabe. Das ist nicht unlösbar, aber es ist für viele Unternehmen einfach etwas, was sie noch nicht greifen können. Wie eine Blackbox, es ist ein Riesenthema, aber so richtig operationalisiert hat das noch keiner für sich.
Ulrich, zum Schluss bitte ich dich noch um einen ganz klaren Takeaway. Was ist die wichtigste Erkenntnis für Unternehmen im Umgang mit dem Geheimschutz?
Also das Erste ist, dass es nie schadet, sich im Vorfeld darüber zu informieren. Das kann man zunächst einmal auch über das Internet. Das heißt, es gibt das Geheimschutzhandbuch öffentlich verfügbar, wo man sich, wenn man so will, die Dinge auch anlesen kann. Wenn man darüber hinaus noch Informationsbedarfe hat, dann kann ich empfehlen, sich auch mal mit einer Schulung zu beschäftigen, weil wir dort natürlich auch in solchen Schulungen so ein bisschen auf das Unternehmen selbst eingehen. Also dem Unternehmen auch erklären, was bedeutet das jetzt eigentlich für dich, wenn du in VS-Aufträgen arbeiten würdest in Zukunft. Weil viele Geschäftsführer sich genau die Frage stellen und wissen wollen, was bedeutet das für mich personell, aber auch materiell. Und zum Schluss ein Takeaway, wir haben vorhin kurz gesprochen über den sogenannten Sicherheitsbevollmächtigten in Unternehmen, der muss zwingend eingerichtet werden und mein Petitum ist, gerade weil es eine Ressource ist, die nicht gerade immer gleich zu Umsatz führt, bitte nicht als Nebenjob einrichten und verstehen, sondern hier geht es wirklich darum, dieser Person die Freiräume zu geben, diese Aufgabe auch verantwortungsvoll wahrzunehmen.
Ulrich, ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Einblick.
Gerne.
Und wir freuen uns schon auf die nächsten Themen hier bei Inside Military Business. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.